Sie hören Uniball, der Wissenschaftspodcast auf Prime News, im Gespräch mit Menschen, die Wissen schaffen. In Zusammenarbeit mit der Universität Basel und präsentiert von Interpharma. Wir forschen weiter.
Es ist für viele die absolute Horrordiagnose. Rund 700 Personen erkranken in der Schweiz jährlich an einem bösartigen Hirntumor. Rund 550 Personen sterben daran. Eine Therapie, die solche Tumore dauerhaft zum Verschwinden bringt, gibt es bisher nicht. Das wollen Dr. Gregor Hutter und sein Forschungsteam an der Uni Basel ändern. Sie haben eine Immuntherapie entwickelt, die die häufigste Hirntumorart bei Erwachsenen mehrfach angreift. Wie funktioniert diese Therapie? Wo steht die Forschung aktuell? Und was dürfen wir hoffen? Diesen Fragen gehen wir heute zusammen mit Professor Dr. Gregor Hutter nach. Er ist leitender Arzt der Neurochirurgie am Unispital Basel und Forschungsleiter am Departement Biomedizin der Uni Basel. Mein Name ist Melina Schneider und das ist Uniball, der Wissenschaftspodcast auf Prime News. Herr Hutter, vielen Dank für die Gelegenheit zum Gespräch. Erstmal die Frage, was ist ein Hirntumor?
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ein Hirntumor ist sozusagen ein übergeordneter Begriff. Es ist eine Neubildung im Gehirn, die eigentlich nicht dort hingehört. Und es gibt gutartige, aber leider auch eben bösartige Hirntumore, die sehr aggressiv wachsen, das Gehirngewebe verdrängen und zu einer schweren Beeinträchtigung des Organismus, des Menschen führen. Ja.
Was passiert dann genau bei einer Krankheit? Also wenn jetzt jemand einen bösartigen Hirntumor hat, was sind da die Symptome?
Die Symptome sind extrem unterschiedlich, weil es kommt darauf an, wo im Gehirn diese Neubildung eigentlich wächst. Es kann eigentlich zum Beispiel in der motorischen Gehirnregion sein, wo es sich dann mit einer Lähmung oder einem Sensibilitäts-, also einem Empfindungsverlust manifestiert. Es kann auch an anderen Regionen des Gehirns sein, zum Beispiel im Kleinhirn, wo man dann eben Koordinationsstörungen hat, oder im Sprachzentrum, wo der Patient plötzlich nicht mehr sprechen kann. Es können sich auch epileptische Anfälle ausbilden. Das ist wirklich extrem unterschiedlich, je nach Lokalisation in den verschiedenen Arealen des Gehirns, die ja sehr verschiedene komplexe Funktionen erfüllen.
Was macht ein Hirntumor besonders gefährlich jetzt im Vergleich zu anderen Krebsarten?
Ja, ich meine, andere Krebsarten sind natürlich auch sehr gefährlich. Das Gehirn ist einfach eigentlich das Schaltorgan unseres Körpers und man hat dort nicht so viele Reserven. Man ist relativ schnell der Gehirntumor kann relativ schnell sehr wichtige Teile dieses Schaltorgans angreifen, was sehr rasch zu einer sehr starken Beeinträchtigung des Körpers oder des gesamten Lebens schlussendlich in dem resultiert. Ja. Und das macht der andere Punkt ist die Gefährlichkeit. Man hat nicht so viele Reserven, die betroffenen Teile im Gehirn können nicht so einfach ersetzt werden, wie das zum Beispiel bei Extremitäten der Fall wäre. Und das ist ein anderer wichtiger Punkt, der zu der Gefährlichkeit dieser Tumore beiträgt.
Ist es auch so, also im Gehirn ist ja die Persönlichkeit, das etwas, was das zusätzliche Angst auslöst bei Hirntumorpatienten, wenn man dieser Gedanke, das ist etwas im Gehirn.
Natürlich, also das Gehirn hat, wie gesagt, sehr, sehr viele verschiedene Funktionen und der Sitz der Persönlichkeit, das ist so ein geflügeltes Wort, aber es gibt einige Areale im Gehirn, die Persönlichkeit ausmachen, auch in tiefer gelegenen Arealen des Gehirns. Und wenn man dort einen Tumor hat, dann kann es durchaus zu Persönlichkeitsveränderungen kommen. Der Patient oder die Patientin können zum Beispiel plötzlich aggressiv sein oder sehr depressiv oder enthemmt, je nach Ausprägung und Lokalisation. Und das kann natürlich massive Auswirkungen auf das gesamte soziale Umfeld der Patienten haben und macht die Behandlung umso schwieriger.
Sie forschen jetzt konkret an einer spezifischen Untergruppe, wenn man das so sagen kann, der Hirntumor, also die Glioblastoma, also eine spezifische Art von bösartigen Hirntumoren. Warum fokussieren Sie sich auf die Glioblastome?
Das Glioblastom ist eigentlich einer der großen ungelösten Probleme in der Medizin. Oder wir haben extrem viel Forschung, wurde schon gemacht in den letzten Dekaden, und man kommt eigentlich nicht wirklich auf einen grünen Zweig. Das ist ein sehr aggressiver, sehr infiltrativ wachsender Tumor, der zum Teil wirklich explodieren kann im Kopf. Also man kann sich vorstellen, man könnte eine Bildgebung machen, eine sogenannte Magnetresonanztomographie zum Zeitpunkt X, und nur einen Monat später würde man beim gleichen Patienten, der dann plötzlich dieses Glioblastom entwickelt, einen riesigen Tumor sehen. Das kann sich extrem rasch entwickeln. Das Hauptproblem ist eben auch diese infiltrative Komponente, dass diese Tumorzellen sich durch das Gehirn wie Butter ausbreiten und sehr schwer zu bekämpfen sind.
Ist denn jetzt, wir haben es davon gehabt, was die Symptome sind allgemein bei bösartigen Hirntumoren. Gibt es jetzt Unterschiede bei Personen, die ein Glioblastom haben, dass nochmal andere Symptome auftreten? Oder?
Kommt ein bisschen, wie gesagt, darauf an, wo die Tumore liegen. Insgesamt, es gibt ja auch andere bösartige Hirntumoren, zum Beispiel Metastasen, die von außen, von anderen Krebsarten in das Gehirn einwandern. Die können durchaus ganz ähnliche Symptome auslösen. Beim Glioblastom ist es einfach so, dass wir eine sehr enge Wechselwirkung mit den normalen Nervenzellen haben, dass das Gehirn, dass zum Beispiel dadurch die Neigung zu epileptischen Anfällen unter Umständen größer ist als bei anderen Gehirntumoren. Und ich denke, die Lokalisation bestimmt schlussendlich, was die Symptomenausprägung ausmacht. Ja.
Und was bedeutet das aktuell für Personen, die ein Glioblastom haben? Was sind da die Behandlungs- und auch Überlebenschancen? Also wie sehen da Prognosen aus?
Also zunächst ist es in den meisten Fällen ein herber Schicksalsschlag für die betroffenen Patientinnen und Patienten. Das kommt meistens aus dem Nichts. Also das ist sehr überraschend für die meisten. Man kann es nicht vorhersagen. Es ist nicht etwas, das sich nur langsam entwickelt. Die Patientinnen und Patienten stehen also vor einem Scherbenhaufen, wenn diese Diagnose kommt. Und es bedeutet, wie gesagt, hat einen großen Einfluss auch auf die Umgebung, weil dann die Krankheit an sich nicht heilbar ist und man dann Schritt für Schritt eigentlich die Therapieschritte abarbeitet. Die bestehen normalerweise aus einer Operation. Man versucht also so weit wie möglich, wenn das überhaupt möglich ist, den Tumor, den man in der Bildgebung, in der Magnetresonanztomographie identifiziert hat, zu entfernen, und zwar so sicher wie möglich, sodass wir keine zusätzlichen Einschränkungen generieren durch die Operation. Und dann kommen weitere Therapien auf die Betroffenen zu. Das beinhaltet eine Bestrahlung, die über mehrere Wochen sich hinzieht, und auch eine Chemotherapie, die auch gewisse Nebenwirkungen haben kann. Und dann ist es wie ein Geschäft mit der Angst, weil man macht dann immer wieder Bildgebungen und der Tumor wird irgendwann zurückkommen. Und das ist natürlich psychisch extrem belastend für die Betroffenen.
Gibt es da Werte, oder wo Sie sagen, im Schnitt kommt der Tumor nach so und so vielen Jahren wieder zurück, oder ist das sehr individuell?
Es gibt die Statistik, und leider kommt er sehr früh wieder zurück. Also innerhalb eines Jahres kommen die Tumore meistens wieder zurück. Einige Patientinnen und Patienten haben aber auch Glück, und es kann länger dauern. Es gibt hier verschiedene sogenannte prognostische Faktoren, aber wie gesagt, das ist die Statistik. Also wenn man versucht, diese Tumore so ein bisschen genauer, molekular, genetisch zu beschreiben, und da hat man verschiedene Faktoren aus dem Tumorgewebe identifiziert, die eher besser sind oder eher mit einem besseren Verlauf assoziiert sind. Der wichtigste Faktor ist an sich das Alter. Also jüngere Patienten können besser mit diesen Tumoren umgehen als ältere Patienten.
Was macht es denn genau so schwierig, diesen Tumor zu behandeln? Ist es vor allem auch das Tempo? Sie haben vorhin gesagt, der wächst sehr schnell. Oder was spielen da alle für Faktoren mit?
Also das Tempo ist ein Faktor. Die Tumorzellen sind nicht alle gleich, wie das bei einigen anderen Krebsarten zum Teil der Fall ist, wo man einfach ein Medikament hat und dann gleichzeitig alle Tumorzellen abtötet. Beim Glioblastom hat man eine sehr große Heterogenität, also verschiedene Arten von Tumorzellen mit verschiedenen Profilen, die man nicht unbedingt mit einer Substanz einfach abtöten kann, wie das zum Beispiel bei einigen Leukämien der Fall ist. Und das Zweite, was wirklich ein großes Problem ist, ist die Invasion dieser Zellen in Regionen weit weg vom ursprünglichen eigentlichen Tumor. Und das Gehirn ist auch sehr schwer zu erreichen von verschiedenen Medikamenten. Also es gibt ja die sogenannte Bluthirnschranke. Da bringt man nicht alle Medikamente, die man von außen einnimmt, also durch die Blutbahn, die kommen nicht alle wirklich gezielt an den Ort des eigentlichen, wo sie eigentlich wirken sollten.
Genau, kommen wir zu der Therapie, die Sie entwickeln. Sie forschen ja an einer Immuntherapie. Vielleicht können Sie kurz erklären, was ist das Grundprinzip bei einer Immuntherapie?
Ja, Immuntherapien haben ja einen riesigen Boom erlebt in der Krebsbehandlung, zum Beispiel beim schwarzen Hautkrebs oder bei anderen Krebsbehandlungen. Krebsarten haben sich wirklich extrem große Fortschritte gezeigt, die einen zum Teil sogar mit einer Heilung vergesellschaftet waren. Bei den Immuntherapien geht es darum, dass man die eigentlichen Immunzellen, die ja den Krebs an sich auch kontrollieren sollten zu einem gewissen Grad, dass man die versucht wirklich auszunutzen, damit sie den Krebs bekämpfen. Und man versucht, die positiven Eigenschaften der sogenannten T-Zellen oder eben auch der Fresszellen so auszunutzen oder eben so zu verändern, dass sie gegen den Krebs gerichtet sind. Das kann einerseits so wie auf natürlichem Wege geschehen, indem man einfach tumorinfiltrierende Immunzellen nimmt und anreichert und dann wieder den Patienten zurückgibt. Und dann hat man eine gewisse Spezifität dieser Immunzellen gegen den Tumor. Oder man kann auch versuchen, Medikamente zu nehmen, die bremsende Wirkung auf die Immunzellen aufheben. Das sind die sogenannten Checkpoint-Inhibitoren, die heute sehr oft gebraucht werden. Und eine dritte Art der Immuntherapie, die ich jetzt spezifisch weiterentwickle, die aber schon auch im Feld sehr stark weiterentwickelt wurde, sind die genetisch Veränderungen von Immunzellen. Das heißt, man versucht, den T-Zellen ein Gen zu geben, das einerseits spezifisch ist auf den Tumor, dass der Tumor, die Tumorzellen erkennt werden können, und andererseits die T-Zellen auch zusätzlich noch aktiviert werden und ihre Bewaffnung eigentlich gegen den Tumor ausnutzen können.
Was ist denn, warum schlagen denn bisherige Immuntherapien jetzt bei Glioblastom nicht an, die es bislang gegeben hat?
Das Glioblastom hat eben verschiedene Besonderheiten, Hirntumore generell. Es besteht nicht nur aus Tumorzellen, es besteht auch aus Immunzellen. Früher sagte man immer, dass das Gehirn sei immunprivilegiert. Das heißt, normale Immunzellen kommen eigentlich nicht ins Gehirn. Das ist natürlich nicht mehr wahr. Dieses umstrittene Dogma wurde eigentlich etwas über den Haufen geworfen. Es kommen sehr wohl Immunzellen in das Gehirn, einfach auf vielleicht etwas andersartige Wege. Aber im Glioblastom ist es so, dass wir sehr viele Immunzellen im eigentlichen Tumor haben, aber diese Immunzellen sind durch den Tumor so beeinflusst, dass sie den Tumor eben eher unterstützen. Und beim Glioblastom sind das vor allem sogenannte Makrophagen und Mikrogliazellen. Das sind die eigentlichen Fresszellen oder Überwachungszellen im Gehirn, die auch normalerweise im Gehirn vorhanden sind, die aber beim Glioblastom eben von den Tumorzellen wie zu ihren eigenen Zwecken missbraucht werden. Und das führt dazu, dass wir eine sehr feindliche Umgebung haben und dass alle eigentlich gutmeinenden Ansätze, wo man versucht, T-Zellen hineinzubringen, an diesem sehr feindlichen Milieu scheitern, das im Gehirntumor herrscht.
Und jetzt genau kommen wir zu der Therapie, die Sie entwickeln. Was, wenn Sie vielleicht in möglichst einfachen Worten das erklären könnten, warum geht es da?
Ja, wir versuchen, verschiedene Ansätze zu kombinieren. Wir haben eine sogenannte CAR-T-Cell, also eine, das heißt im Englisch Chimeric Antigen Receptor T-Cell-Therapie entwickelt, bei der wir die T-Zellen vom Patienten eigentlich aus dem Patienten herausnehmen und genetisch verändern, sodass sie einerseits ein Eiweiß auf der Tumoroberfläche erkennen, also ein sehr spezifisches Eiweiß, das eben nur auf der Tumoroberfläche vom Glioblastom vorhanden ist und nicht im Rest des Gehirns. Das ist sehr wichtig, weil sonst würden ja die T-Zellen auch Gehirnzellen zum Beispiel zerstören. Also wir haben einerseits eine Tumorspezifität diesen T-Zellen gegeben durch eine genetische Veränderung und andererseits haben wir den T-Zellen auch die Information sozusagen implantiert, dass sie die Fresszellen, die eben sehr häufig in diesen Glioblastomen vorkommen, umprogrammieren können. Und das führt dazu, zumindest haben wir das in unseren präklinischen Versuchen zeigen können, dass die Fresszellen, sprich diese Mikrogliazellen und die Makrophagen, die im Tumor sind, sehr stark aktiviert werden und zusätzlich zur eigentlich antitumoralen Wirkung der T-Zellen eben auch beginnen, den Tumor aufzufressen. Vereinfacht gesagt. Ja. Genau.
Also wenn ich das jetzt kurz zusammenfassen müsste, wenn ich es richtig verstanden habe, ist es so, dass die T-Zellen werden entnommen von der Patientin, werden umprogrammiert und dann den Tumor initiiert und dann sind sie einerseits dafür zuständig, diesen Tumor anzugreifen und andererseits, dass sie die guten Immunzellen eigentlich zum Mithelfen anregen und dass die nicht diese bösen Signale vom Krebs empfangen, sondern dass sie mithelfen, gegen den Tumor anzukämpfen. Ist das richtig?
Genau, also man versucht wirklich, zwei Fliegen auf einen Streich hinzukriegen oder totzuschlagen. Es ist sehr wichtig, dass man ein Tumorantigen hat, also ein sehr spezifisches Ziel auf den Tumorzellen. Das ist extrem wichtig, damit die T-Zellen sehr spezifisch dort angreifen. Und das andere, eben diese Umprogrammierung dieser Fresszellen bewirkt, dass man eben auch Zellen, die dieses Antigen auf der Oberfläche nicht haben, Tumorzellen, die das nicht haben, auch noch abtötet dazu. Weil wir hoffen eigentlich, dass die Fresszellen, wenn sie die Tumorzellen auffressen, weitere Antigene präsentieren können, den T-Zellen, die von sonst wo kommen aus dem Körper, und dass sie dann zusätzlich noch weitere Immunantworten generieren, die dem Rest des Tumors abtöten können.
Wie muss man sich das vorstellen? Diese T-Zellen, die entnommen werden, wie lange dauert es, diese so zu umprogrammieren? Was ist das für ein Prozess?
Ja, das ist eigentlich ein sehr aufwendiger Prozess. Also man muss, das sind ja Patienten, die schon, also die Glioblastome haben, wo der Tumor schon wieder gekommen ist. Wir haben die Studie noch nicht angefangen, das ist alles in Planung. Aber es ist eigentlich so, dass man eine sogenannte Apherese macht, also man nimmt das Blut vom Patienten, ca. 200 bis 300 Milliliter, dann werden die weißen Blutzellen angereichert in einem speziellen Reinraumlabor und dann kommt das genetische Material hinein durch ein spezielles Verfahren, wo wir ein Plasmid, also ein Träger von genetischem Material, in diese T-Zellen hineinbringen und dann die T-Zellen, die werden dann expandiert, also wir vermehren die im Labor, in diesem Reinraum für circa knapp 10 Tage. Und dann gibt es Qualitätskriterien, also wir müssen schauen, haben diese T-Zellen tatsächlich denn diese Veränderung auch erhalten. Das kann man messen mit verschiedenen Methoden. Und wenn die Qualitätskriterien erfüllt sind, dann wird das nach ca. 10 Tagen dann dem eigentlichen Patienten wieder verabreicht. Also der Prozess dauert insgesamt etwa 10 Tage. Das ist eine aufwendige Geschichte und die sehr strikt auch reguliert ist durch die Behörden.
Und Sie haben jetzt gesagt, Sie haben noch nicht angefangen mit das Patientinnen und Patienten zu testen. Wie war also die präklinische Studie? Wie haben Sie das getestet?
Wir haben einerseits eben T-Zellen, also genetisch veränderte T-Zellen aus gesunden Probanden hergestellt. Also wir haben diesen Prozess eigentlich schon aufgebaut, wie er dann in der Klinik auch durchgeführt wird. Aber wir haben die Effektivität dieser Therapie an Mausmodellen getestet. Und zwar haben wir ein Mausmodell verwendet, bei welchem wir Patienten spezifische Tumorzellen in das Gehirn einer Maus implantieren können. Und diese Tumorzellen entwickeln sich in ähnlicher Weise wie ein Glioblastom. Also es ist ein relativ realistisches Modell für ein humanes Glioblastom in der Maus. Es sind also ebenfalls sehr aggressive Tumore, die sich in diesem Tier entwickeln, die, wenn man sie eben nicht behandelt, innerhalb ca. 30 Tagen zum Tod des Tieres führen. Und mit unserer Therapie haben wir eigentlich zeigen können, dass wir praktisch alle Tiere, die einen sehr aggressiven Tumor hatten, heilen konnten.
Also sehr positive Ergebnisse bis jetzt.
Also die Effektivität dieser Therapie in diesem recht wirklichkeitsnahen Modell war sehr stark. Ja.
Genau, kommen wir nochmal jetzt wenn es die klinische Studie anfängt. Sie haben beschrieben, wie diese T-Zellen entnommen werden einer Patientin, wie lange das dauert. Wie erlebt jetzt allgemein eine Patientin diese Therapie dann? Was sind denn die nächsten Schritte? Wie läuft das ab?
Die Studie ist eigentlich so aufgebaut, dass wir wirklich nur in einer ersten Phase nur Patientinnen und Patienten einschließen, die schon die Standardbehandlung hatten. Also die hatten schon die Diagnose eines Glioblastoms. Wir wissen, dass dieses Oberflächeneiweiß vorhanden ist, weil das betrifft nicht, da können nicht alle Patienten eingeschlossen werden, weil dieses Oberflächeneiweiß nur bei ca. 40% der Patientinnen und Patienten vorkommt. Diese Betroffenen haben schon die Standardbehandlung durchlaufen, sprich sie hatten schon die Operation, sie hatten schon die Chemotherapie und die Bestrahlung. Und das sind eben Fälle, wo der Tumor dann wieder kommt, zum Beispiel nach etwa einem Jahr. Und das stellt man fest mittels einer Bildgebung, einem MRI. Und wenn wir sicher sind, dass dies ein neuer Tumor ist, meistens kommen die an derselben Stelle, wo sie vorher schon waren, manchmal auch an anderen Orten, dann werden wir diese Patientinnen und Patienten versuchen einzuschließen für die Studie. Das heißt, man muss sie ganz genau aufklären über den Ablauf der gesamten Prozedur. Und dann kommt es zum, wenn die Patientinnen und Patienten einverstanden sind, kommt es zum Herstellungsprozess der genetisch veränderten T-Zellen. Und die Idee ist eigentlich, dass wir dann mittels einer kleinen Operation Gewebe von diesem neu aufgetretenen oder wieder aufgetretenen Tumor gewinnen, um wirklich zu schauen, ist es vitaler Tumor um auch zu sehen, wie der Tumor eigentlich aussieht und wie die Mikroumgebung des Tumors aussieht. Und dass er in der gleichen Narkose eigentlich dann diese T-Zellen direkt in den Tumor applizieren. Wir können das sehr, sehr genau machen. Wir haben ein Navigationssystem. Wir können diese T-Zellen ganz genau dorthin bringen, wo wir wollen. Und wir möchten die T-Zellen auch noch in das Liquorsystem bringen, das Nervenwasser, das das gesamte Gehirn umspült, damit diese veränderten Zellen auch Regionen finden, wo der Tumor vielleicht hingewandert sein könnte. Was dann passiert nach dieser Intervention, dann muss man wirklich ein sehr ausführliches Monitoring durchführen der Studienteilnehmenden. Das heißt, es gibt eine Überwachung auf der Intensivstation für mindestens 2 Tage, weil wir damit rechnen müssen, dass es vielleicht auch zu stärkeren Reaktionen, Immunreaktionen in diesem Gebiet kommt. Und das könnte zum Beispiel eine Schwellung sein oder eine sehr starke Entzündungsreaktion in diesem Bereich, was natürlich im Gehirn nicht immer so einfach ist und was gegebenenfalls mit Nebenwirkungen einhergehen könnte. Und da müssen wir wirklich auf der Hut sein, und wir haben auch schon Maßnahmen vorbereitet, um dem eigentlich entgegenzuwirken. Es erfolgt dann nach dieser Intensivstationphase erfolgt eine 2-wöchige weitere Überwachungsphase, und wir möchten, und es gibt dann mehrere Bildgeber, um zu schauen, ob der Tumor wirklich schrumpft in dieser Zeit. Und normalerweise, und zumindest von den publizierten Daten, die wir schon gesehen haben, sollte eine sehr rasche Tumorschrumpfung eigentlich auftreten nach einer CAR-T-Cell-Gabe. Was wir auch planen, ist, dass wir nochmals versuchen, Gewebe zu gewinnen nach einer gewissen Zeit, um wirklich Hinweise zu kommen, dass diese Fresszellen im Tumor wirklich umprogrammiert wurden, damit wir auch für spätere Studienphasen eigentlich Daten zur Verfügung haben, um den Mechanismus zu untermauern. Wir planen, also die eigentliche Studie dauert dann etwa 4 Wochen Überwachungsphase, aber natürlich hoffen wir, dass wir einen Langzeiteffekt haben und ein viel besseres Überleben erreichen können mit dieser Therapie verglichen zu der Standardbehandlung.
Wie Sie haben gesagt, das soll dann relativ schnell der Tumor schrumpfen. Wie lang ging das jetzt bei den Mäusen? War das unterschiedlich, oder was ist das ungefähr für eine Zeitspanne?
Bei den Mäusen haben wir keine MRIs zur Verfügung bei uns im Institut. Wir haben die Biolumineszenz, das heißt, man kann den Tumor mit einer hochsensitiven Kamera direkt detektieren. Und da haben wir auch gesehen, dass die CAR-T-Zellen sehr effektiv sind und den Tumor innerhalb kürzester Zeit, sprich innerhalb von einer Woche, zum Verschwinden bringen können. Und das sehen wir auch in der Petrischale eigentlich, wenn man die T-Zellen die genetisch veränderten T-Zellen mit den Tumorzellen zusammenbringt, dann führt das sehr rasch zu einer Abtötung der Tumorzellen.
Sie haben vorhin die Nebenwirkungen erwähnt, die Patientinnen und Patienten haben können. Was wären da mögliche Nebenwirkungen?
Das Gehirn ist halt ein abgekapselter Raum sozusagen, weil der Schädel begrenzt ja also den Platz, den das Gehirn einnehmen kann. Und der schlimmst anzunehmende Fall wäre eigentlich, dass wir eine sehr starke Hirnschwellung hätten, weil man kann sich vorstellen, dass eine Immunreaktion zum Beispiel wenn man auf der Haut schaut, man hat eine allergische Reaktion oder eine Immunreaktion, kommt das oder ein Bienenstich zum Beispiel, kommt es sehr rasch zu einer Schwellung, oder? Wenn eigentlich eine solche Schwellung im Gehirn passiert, hat es nicht so viel Platz und es führt zu Hirndruck, und das kann sehr rasch zu schweren Beeinträchtigungen der Betroffenen führen. Und deshalb muss man Maßnahmen ergreifen im Fall der Fälle, dass man diesen Hirndruck eben senken kann. Sprich, man wird Medikamente nehmen müssen, die gegen diese Entzündung wirken. Was natürlich ein zweischneidiges Schwert ist, weil man eben die T-Zellen durch diese Medikamente dann auch beeinflusst. Oder man könnte sich auch vorstellen, dass man Nervenwasser, was dann eben auch den Platz, also was das, wo wir auch eine Platzbeschränkung haben, dass wir Nervenwasser entnehmen müssen, um Platz zu schaffen. Und das Extremste wäre eigentlich, dass wir einen Teil der Schädeldecke entfernen müssen, um dem Gehirn Platz zu geben. Wir hoffen jedoch nicht, dass dieser Fall eintritt. Und wir haben jetzt auch in den zuletzt publizierten Daten eigentlich gesehen, dass dies noch nie eingetroffen ist nach intrazerebraler CAR-T-Cell-Behandlung.
Und Sie sind jetzt diese klinische Studie am Vorbereiten. Was bedeutet das für einen Aufwand, wie teuer ist das auch?
Das ist ein sehr aufwendiges Unterfangen. Wir haben ein Team von einerseits Forschern, andererseits Klinikern aus verschiedenen Disziplinen, die hier mitbeteiligt sind. Es braucht eine spezialisierte Einheit, um diese Zellen herzustellen. Das ist glücklicherweise am Universitätsspital Basel nun vorhanden. Es gibt dort einen Innovationsfokus für zelluläre Therapien. Das ist ein langfristiges, strategisches Projekt bei uns am Spital. Und da bekommen wir sehr große Unterstützung. Es braucht sehr speziell ausgebildetes Personal, um diese Zellen in diesen Reihenräumen herzustellen. Die ganze Vorarbeit, also die präklinische Evaluierung von der Konzeption bis zur Publikation hat schon 6 Jahre gedauert. Und jetzt sind wir in der Phase, wo wir dieses Produkt, also dieses T-Zell-Produkt, versuchen so herzustellen, dass es der Swissmedic, also der Arzneimittelbehörde, genügt. Das ist auch sehr teuer, das kostet allein das genetische Material kostet 300.000 Franken, um diese Zellen zu verändern. Und der gesamte Prozess pro Patient, einschließlich der Prozeduren, wird über 100.000 Franken kosten. Also ich denke, es gibt die Haupthürden, die wir momentan mit denen wir momentan konfrontiert sind, ist die Regulatorik. Das heißt, wir müssen der Arzneimittelbehörde eigentlich glaubhaft klar machen, dass diese Therapie, die wir beabsichtigen, wirklich gewisse Sicherheitsstandards erfüllt. Und da haben wir auch verschiedene Meilensteine vor uns, die wir erfüllen müssen.
Wie groß ist diese Forschungsgruppe jetzt insgesamt?
Also gut, wenn man jetzt alle, also meine Forschungsgruppe hat 10 Leute, aber wir machen nicht nur diese Studie, aber wenn man alle Players im Spital noch mit einbezieht, die natürlich nicht voll an diesem Projekt mitarbeiten, sind das bis zu 50 Leute.
Ja. Okay, ja. Und jetzt, wie lange rechnen Sie, geht diese Vorbereitungsphase noch? Wann denken Sie, können Sie mit der klinischen Studie dann anfangen, mit den ersten Patienten?
Ja, wir sind relativ ambitioniert. Man setzt sich ja immer so Ziele und wir planen eigentlich wirklich, dass wir nächstes Jahr im Frühjahr einen ersten Patienten einschließen können. Wenn alles nach Plan läuft, ist das realistisch, aber es gibt wie immer in solchen Projekten unvorhergesehene Ereignisse, mit denen man dann, wo man dann verschiedene Troubleshootings durchführen muss.
Hoffen wir auf jeden Fall das Beste, dass das schnellstmöglich losgehen kann. Wenn jetzt die Therapie jetzt tatsächlich anschlägt bei Betroffenen, was würde das für diese betroffene Person bedeuten in puncto Lebensqualität, auch Lebenszeit?
Ja, wir gehen natürlich vom besten Fall aus. Also wir erwarten schon ein gutes Ansprechen, zumindest am Anfang. Viele Leute haben schon versucht, beim Glioblastom wirklich einen Gamechanger hinzukriegen. Bis jetzt ist es nicht gelungen. Man muss davon ausgehen, dass die Tumore dennoch eine gewisse Resistenz entwickeln und doch wieder zurückkommen. Man könnte sich auch vorstellen, dass wir diese Therapie wiederholt nochmals einsetzen, wenn im Fall, dass es wieder zu einem Rezidiv käme, also zu einem neuen Auftreten des Tumors. Das wurde auch schon gemacht. Man kann diese eingefrorenen CAR-T-Cells nochmals verwenden und nochmals applizieren. Was wiederum vielleicht mit einer guten Response einhergehen würde. Ich bin ja vorsichtig optimistisch, es ist aber dennoch ein sehr, sehr komplexes Problem und schlussendlich ist das vielleicht ein Puzzlestein in der gesamten Behandlung und es bräuchte noch andere Therapien, die noch dazugegeben werden müssten. Also wir hoffen uns schon, dass wir ein längeres Überleben zumindest für einige Monate bis Jahre erreichen können und im besten Fall ein Langzeitüberleben.
Also der allerbeste Fall wäre, wenn das wirklich jetzt dafür sorgen würde, dass der Tumor gar nicht mehr zurückkehren kann, oder? Das wäre dann schon ein Durchbruch in der Medizin, oder? Wenn ihr
das wäre es schon, aber ich bin, wie gesagt, hier Realist und das ist ein komplexes Problem, wo sich schon sehr viele Leute den Kopf zerbrochen haben, die auch sehr viel gescheiter sind als ich. Und ich denke, man muss da realistisch sein. Natürlich wäre es schön, wenn wir einen guten Erfolg damit erzielen könnten. Mit der kleinen Studie ist es nicht getan. Also wenn wir gute Sicherheitsdaten und auch ein gutes Ansprechen haben, dann würden wir die Studie natürlich ausdehnen auf eine größere Patientenkohorte und dann versuchen auch das standardmäßig aufzusetzen. Aber das braucht dann noch deutlich mehr Geld, als wir momentan zur Verfügung haben.
Also wenn Sie jetzt mit den ersten Patientinnen starten und Sie sehen die ersten Ergebnisse, wie muss man sich das vorstellen, wie lange dauert das dann oder gibt es irgendwie eine Art Zeitrahmen, also wo man sagen kann, wenn man so und so viele positive Ergebnisse hat, dann kann man das einführen, dann wird das zu einer Standardbehandlung oder wie sehen da die Schritte aus?
Also die erste Phase ist in dieser Studienlandschaft ist ja eigentlich eine Sicherheitsphase. Also da muss man die Swissmedic, die Arzneimittelbehörde überzeugen, dass es eine sichere Behandlung ist. Wenn das evaluiert wurde und behördlich eigentlich abgesegnet wurde, kann man in die nächste Phase gehen. Und die nächste Phase ist dann wirklich auch da kann man eigentlich die Wirksamkeit dieser Therapie versuchen zu belegen. Und da wird man deutlich mehr Patientinnen und Patienten einschließen aus verschiedenen Zentren, die an diesem Problem am Glioblastom leiden. Das ist aber dann deutlich aufwendiger. Man versucht das dann zu parallelisieren und rasch zu Resultaten zu kommen. Aber eine Phase 2 wird länger dauern, vielleicht 2-3 Jahre. Und wenn man dann dort zeigen kann, dass wir besser sind als die Standardbehandlung, dann würde man theoretisch noch zu einer dritten Phase gehen, wo man dann eigentlich wie verblindet prospektiv eine kontrollierte Studie durchführt. Und dieser gesamte Prozess dauert dann schon relativ lange. Also bis sich sowas in eine Standardtherapie niederschlägt, da kann sehr viel Zeit vergehen.
Also mehrere Jahre, ja. Bis vielleicht sogar ein Jahrzehnt oder...
Ja, das ist so der normale Weg. Bei onkologischen Therapien gibt es manchmal diese beschleunigte Verfahren und das wurde zum Beispiel bei Lymphomen und Leukämien schon durchgeführt. Also einige CAR-T-Cell-Therapien wurden rascher zugelassen als in diesem Standardverfahren.
Wäre es dann möglich, dass je nachdem die Therapie auch bei anderen Krebsarten eingesetzt werden könnte?
Ja, das Gute ist, dass diese Zelltherapien relativ modular sind. Das heißt, man könnte auch andere Oberflächenantigene oder Eiweiße, die auf anderen Krebsarten wichtig sind, angreifen. Und dieser Faktor, der die Fresszellen umprogrammiert, den könnte man auch auf verschiedene andere Krebsarten, da könnte man auch dort anwenden. Also, es schweben uns auch schon jetzt andere Indikationen vor, zum Beispiel das Pankreaskarzinom oder einfach andere solide und schwer zu behandelnde Tumore. Also da gibt es Möglichkeiten.
Pankreas ist Bauchspeicheldrüse.
Genau.
Ja. Jetzt, was mich noch interessieren würde, dass in der Forschungswelt, da habe ich bis jetzt wenig Berührung, wie ist das, wie groß ist jetzt der internationale Konkurrenzdruck oder was erhalten Sie auch für Rückmeldungen aus der Forschungswelt auf diese Therapie?
Ja, also es ist ein sehr, sehr umkämpftes Feld, logischerweise. Wie so häufig in der Wissenschaft sind eigentlich die führenden Köpfe in den USA angesiedelt. Also diese Zelltherapien sind dort auch zum Teil schon deutlich weiter. Es gibt Zentren in den USA, wo Glioblastome schon mit CAR-T-Cells behandelt werden. Nicht mit dem, was wir jetzt sozusagen erfunden haben, sondern mit CAR-T-Cells, die einfach nur den Tumor angreifen, aber nicht die Mikroumgebung modulieren. Aber ja, wir sind natürlich nicht die Einzigen, die das machen. Es gibt Kongresse, wo es nur um solche Zelltherapien geht und da läuft extrem viel an dieser Front. Das ist ein sehr rasch sich entwickelndes Feld, was natürlich auch positiv ist, weil man auch innovative Ansätze hat, um die Kosten, die doch recht hoch sind, zu senken.
Wo würden Sie sagen, dass jetzt die Uni Basel, das Forschungsumfeld an der Uni Basel geeignet ist für diese Art von Forschung?
Ich denke, das Forschungsumfeld ist exzellent. Wir haben eine sehr gute Infrastruktur. Wir haben eine hohe Dichte an verschiedenen hochklassigen Instituten mit spezifischer Expertise. Das Unispital hat ermöglicht, dass dieser Innovationsfokus jetzt geschaffen wurde, was eigentlich uns auch die Möglichkeit gibt, diese Zelltherapien in-house, also im Spital herzustellen. Und diese Möglichkeit gibt es nur relativ selten in Europa.
Und was motiviert jetzt ganz persönlich an dieser Forschung?
Also einerseits die Herausforderung, ein wirklich noch ungelöstes Problem versuchen zu lösen. Das ist ich hatte auch persönlich Freunde, die an dieser Erkrankung gestorben sind. Das ist sicher ein Punkt. Ich bin schon länger in dem Gebiet und sehe einfach, dass wir hier wirklich etwas brauchen, das den Betroffenen längerfristig hilft. Und da gibt es keine Schwarz-Weiß-Lösung. Es braucht für diese komplexe Art von Problemen auch komplexe Lösungen, die über den Tellerrand eines rein chirurgischen Denkens herausschauen. Ja.
Wie lange forschen Sie denn schon an Hirntumoren?
Ja, ich forsche eigentlich schon seit Anfangs meiner Karriere, initial nicht an Hirntumoren, sondern an anderen Gehirnerkrankungen, aber eigentlich schon seit fast 20 Jahren. Ja.
Also sehr viel Erfahrung, die Sie mitbringen.
Ja, Erfahrung ist immer relativ. Also ich denke, man lernt auf dem Weg, es ist ein dauernder Lernprozess, es gibt extrem interessante und sehr viele Entwicklungen und es ist wirklich nicht immer einfach, in allen Gebieten up-to-date zu bleiben.
Also, aber wenn ich jetzt das richtig verstanden habe, ist es eigentlich auch, Sie haben jetzt gesagt, es könnte auch auf andere Krebsarten angewendet werden und dementsprechend auch auf andere bösartige Hirntumore. Also die Glioblastome sind zwar, meine ich, die häufigsten bei Erwachsenen, aber es gibt ja ganz viele verschiedene bösartige Hirntumore. Das heißt, es könnte auch für andere Betroffene von bösartigen Hirntumoren eine hilfreiche Therapie sein, oder?
Absolut. Also ich denke, das Feld ist weit. Es gibt natürlich auch konkurrierende Ansätze. Am Schluss wird es eine Kombination sein vielleicht von Zelltherapien und anderen tumorspezifischen Therapien. Ich meine, wir haben auch die Bestrahlungstherapie, die recht effektiv ist. Und da muss man halt im Team mit allen Spezialisten schauen, was für den Patienten schlussendlich am besten ist. Aber ich denke, die Zelltherapien werden ihre Nische finden. Es gibt auch Möglichkeiten, andere Immunzellen, eben zum Beispiel die Mikroglia oder die Makrophagen selbst genetisch zu verändern. Da sind wir jetzt auch dran. Das hat vielleicht Vorteile gegenüber den reinen T-Zell-basierten Therapien. Also da gibt es das ist ein weites Feld und es gibt viele, viele verschiedene neue Entwicklungen.
Gut, ich frage jetzt zum Schluss extra ein wenig überspitzt. Sie haben vorher gesagt, dass Sie realistisch sind und dass es immer noch, ja, dass noch viele Schritte bevorstehen, aber ich frage es dennoch, werden wir den Krebs besiegen?
Eben die Onkologie insgesamt hat extrem viele Fortschritte gemacht. Gewisse Krebsarten haben wir in der Tat schon besiegt. Beim Glioblastom sind wir leider noch nicht so weit. Es gibt, also die internationale Gemeinschaft ist ja wirklich mit Hochdruck daran, Möglichkeiten zu suchen. Aber ich denke, bis wir da zu einem wirklich bahnbrechenden oder zu dem Durchbruch kommen, wird noch eine gewisse Zeit vergehen.
Gut, dann hoffen wir aber dennoch, dass es möglichst schnell geht, dass auch Ihre Therapie erfolgreich sein wird. Herr Hutter, vielen Dank, haben sich Zeit genommen und einen Einblick gegeben in Ihre Forschung. Und genau, wir wünschen Ihnen da weiterhin viel Erfolg und Interesse an der Forschung.
Ja, vielen herzlichen Dank und danke für die Einladung.
Das war Unibar, der Wissenschaftspodcast auf Prime News. Ihr zu Hause könnt diesen Podcast auf allen gängigen Podcast-Kanälen abonnieren, auf Apple, Spotify und Co. Dann seid ihr immer mit dabei, wenn eine neue Sendung kommt. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Sie hören Unibal, der Wissenschaftspodcast auf Prime News, im Gespräch mit Menschen, die Wissenschaften. in Zusammenarbeit mit der Universität Basel und präsentiert von Interpharma. Wir forschen weiter.